ARD.
Diskussion nach Olympia. Wird der Spitzensport in Deutschland genug gefördert?
Die Kämpfe in Russland gehen weiter. Wir schauen auf die aktuelle Entwicklung und was dahinter steckt.
Und wie wollen Unternehmen in Zukunft mit dem Thema Homeoffice umgehen? Dazu gibt's neue Erkenntnisse.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen nach einer tropischen Nacht. Ich dachte eben, tatsächlich, mich trifft der Schlag, als ich um 20 nach 2 das Haus verlassen habe. 26 Grad bei mir in Mönchengladbach.
Was? 26 ja. Grad? Also ich hatte 20 bei mir in Hannover, das war auch schon sehr warm, aber natürlich nochmal deutlich kühler als bei dir. Ja. Naja, erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast heute Morgen. Es ist Dienstag, der 13. August.
Wir haben ja gestern schon über den Abschluss der Olympischen Spiele in Paris gesprochen und auch darüber, dass Deutschland im Medaillenspiegel nur auf dem 10. Platz gelandet ist.
Ja, und auch darüber, dass Sportler und Trainer sagen, es hat ja wohl Gründe, warum das so ist, warum Deutschland in Sachen Spitzensport international nicht mehr so ganz oben mitspielen kann. Die Medaillenbilanz bei Olympia ist seit der Wiedervereinigung immer weiter bergab gegangen. Auch das haben wir ja gestern kurz erwähnt.
Diverse deutsche Athletinnen und Athleten haben in den letzten Tagen und rund um Olympia auch die Förderung des Spitzensports in Deutschland kritisiert. Der Bundeskanzler höchstpersönlich, Herr Scholz, hat ja auch die Sportler in Paris besucht und hat dann mit denen gegessen im Deutschen Haus, aber der hat sich auch direkt mal ein bisschen was anhören müssen.
Zum Beispiel von den Kajak-Olympiasiegern Max Rennschmidt und Tom Liebscher-Lutz. Die haben ihm direkt vorgeworfen, dass er zu wenig für die Förderung tue. Er soll lieber Entscheidungen für den Sport treffen. Die Liebe zum Sport wird ja immer dann entdeckt, wenn es Medaillen gibt. Das hat Rennschmidt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt.
Ja, dabei geht's wie so oft ums große Geld. Das fehlt nämlich im deutschen Sport. Deshalb wandern auch viele Sportlerinnen und Sportler in andere Länder ab, um da zu trainieren, wo es eben ein bisschen besser läuft, zum Beispiel in die USA. So wie der Schwimmer Cornelius Jahn, der hat Olympia nur ganz knapp verpasst.
Damit ich drüben dann sowohl Studium als auch meinen Sport weiter auf einem extrem hohen Niveau machen kann, was einfach leider in Deutschland nicht auf dem Level möglich ist, wie es einfach drüben ist, weil da wirklich die Uni und die Coaches vom Schwimmteam zum Beispiel extrem gut zusammenarbeiten.
Es fehlen aber eben auch gute Trainer in Deutschland. Jens Kahl, Sportdirektor der Deutschen Kanuten, der hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, es gibt einfach keine strukturierte Trainerausbildung mehr. Vor allem werden sie auch nicht mehr so vernünftig auf ihre Spezialdisziplin vorbereitet.
Und dass wir auch zu wenig Talente haben, das ist auch kein Zufall. Das sagt zum Beispiel Olaf Tabor, Leistungssportdirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes. Man finde und fördere nicht hinreichend Talente. Und die Kinder wachsen immer behüteter auf, lernen nicht mehr mit Niederlagen umzugehen. Und der Leistungsgedanke, der ginge dabei immer mehr verloren, sagt er.
Ja, da haben wir als Gesellschaft aber auch ein bisschen zu beigetragen, weil wir natürlich hauptsächlich Interesse an nur wenigen Sportarten haben. König Fußball, sage ich jetzt nochmal. Und da geht dann auch das ganz große Geld hin, auch durch natürlich die Fernsehübertragungen. Malaika Mihambo, das ist ja die Weitspringerin, die fordert deshalb, die anderen Sportarten besser zu fördern.
Und um zu verstehen, warum die Sportler so stinkig sind gerade, müssen wir uns mal die Sportförderung angucken, wie sie denn eigentlich gerade ist in Deutschland. Der Spitzensport wird zu einem großen Teil nämlich aus öffentlichen Geldern gefördert. Das Bundesinnenministerium schickt also Geld an die Bundessportfachverbände und die Vereine auf unterster Ebene, die müssen sich dann an ihren Fachverband wenden und eine Förderung beantragen, um dieses Geld überhaupt bekommen zu können. So eine Förderung gibt es zum Beispiel für bestimmte Trainingslehrgänge oder auch für die Vorbereitung für internationale Wettkämpfe, also sowas wie Olympia oder auch Weltmeisterschaften.
Jetzt sind wir bei möglichen Ansätzen mal. Der Spitzensport, der müsste einfach direkter gefördert werden. Das passiert 2025, na zumindest über den Bundeshaushalt auch schon. 49 Millionen Euro mehr soll der Spitzensport bekommen. Und der DOSB findet das natürlich auch super und sagt, dass das Geld vor allem auch dazu verwendet werden soll, Trainerinnen und Trainer gerecht zu bezahlen.
Aber um leichter an dieses Geld überhaupt zu kommen, soll auch die Bürokratie abgebaut werden. Wir haben es ja gerade schon gesagt, diese ganzen Förderanträge, die gestellt werden müssen, sind super aufwendig. Das sagt auch Jörg Bügner vom Leichtathletikverband. Er hat das ganz schön zusammengefasst. Wir schreiben Excel-Tabellen und die anderen trainieren.
Ja, und je früher, desto besser natürlich. Es müsste die Nachwuchsförderung verbessert werden. Vielleicht zum Beispiel schon dadurch, dass Sport eine größere Rolle in Kindergärten und Kitas spielt.
Wie das ja zum Beispiel auch in den USA ist. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Da drüben ist Sport viel mehr in die Schule integriert, auch in die Unis, haben wir eben auch schon gehört. Und nicht so getrennt wie bei uns. Also hier gehen ja bei uns die Kinder erst zur Schule und dann nachmittags haben sie irgendwann Training im Sportverein. Und da in den USA ist das alles zusammen. Da ist der Vereinssport zum Beispiel Teil der Highschool oder der Uni.
Ja, ist natürlich alles ein schönes Modell und dass das aber in Deutschland nicht von heute auf morgen geht, ist uns natürlich auch vollkommen klar. Aber es tut sich ja auch offenbar was in Sachen Spitzensportförderung.
Ja, was aber ja auch nötig ist, wenn Deutschland bei Olympia im Medaillenspiegel dann nicht mehr nur in den Top 10 landen will, sondern vielleicht auch irgendwann wieder mal in den Top 5.
Unsere Kurznachrichten.
In den USA ermittelt das FBI wegen möglicher Hackerangriffe im Präsidentschaftswahlkampf. Es geht um interne Kommunikation des republikanischen Wahlkampfteams von Donald Trump. Auch das demokratische Wahlkampfteam könnte gehackt worden sein. Heute Nacht hat der Milliardär Elon Musk Trump interviewt und das Ganze live gestreamt. Und dabei gab es wohl technische Probleme und das Ganze ist dann später online gegangen. Und Musk sagt, weil er auch gehackt worden sei.
In Griechenland kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen riesigen Waldbrand und dabei hat sie Fortschritte gemacht. Es gebe keine große Feuerwand mehr, sondern eine Reihe kleinerer Brandherde, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer war am Sonntagnachmittag im Nordosten von Athen ausgebrochen und ist der größte Waldbrand des Jahres in Griechenland.
Auf dem Mars gibt es offenbar große Mengen an Wasser unter der Oberfläche. Das haben Forschende herausgefunden. Sie haben dafür Marsbeben analysiert und gehen davon aus, dass tief im Gestein des Planeten Flüssigkeit zu finden ist. Neuer Diskussionsstoff also für die Frage, ob menschliches Leben auf dem Mars möglich ist.
In Köln stehen ab heute 3 Menschen vor Gericht, nachdem eine Autofahrerin auf der A3 von einer abgestürzten Betonplatte erschlagen wurde. Die Platte war von einer Lärmschutzwand auf das vorbeifahrende Auto der Frau gefallen. Zu den Angeklagten gehört der Chef der Firma, die die Platte eingebaut hatte, und 2 Mitarbeiter von Straßen NRW. Sie sollen gewusst haben, dass die Platte auf Dauer nicht sicher sein könnte, aber nichts dagegen gemacht haben.
So, harter Themenwechsel. Wir gucken nochmal in die Ukraine bzw. nach Russland.
Die Tatsache, dass unsere Jungs in Kursk sind, das ist gut. Das ist gut. Wir haben 2 Jahre lang eingesteckt. Sollen die mal spüren, wie das ist? Das ist für unsere Kinder und Enkelkinder.
Ja, das sagt Alexander aus der Ukraine und er bezieht sich auf etwas, das seit einer Woche vor sich geht.
Die Ukraine hat zum ersten Mal seit Beginn des Krieges einen großen Angriff mit Bodentruppen auf russischem Gebiet durchgeführt. Und dieser Angriff, der läuft auch immer noch weiter. Das klingt ja ein bisschen ungewöhnlich, weil auch wir von der Tagesschau ja eigentlich immer nur darüber berichten, dass die Ukraine sich verteidigt gegen Angriffe aus Russland.
Ja, wir müssen auch dazu sagen, es gibt kaum unabhängige Informationen von der Front. Das ist ja oft so in Kriegsgebieten, weil unklar ist, von welcher Seite Infos kommen und wie verlässlich die dann am Ende sind. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ob das da gerade ein Wendepunkt im Krieg ist. Also die Ukraine marschiert vorwärts und nicht mehr rückwärts.
Ja, und Experten sprechen davon, dass das zumindest ein entscheidender Vorstoß der ukrainischen Armee sei. Eine lang geplante und strategische Operation. Das hat wohl eine neue Qualität. Russland hat auch schon jede Menge Ortschaften in der Region Kursk evakuieren lassen. Das betrifft bis zu 200.000 Menschen. Und die Ukraine hat wohl auch schon knapp 30 Orte erobert. Das sagen die russischen Behörden.
Wie hat die Ukraine das geschafft, fragt man sich natürlich. Es heißt doch immer, dass Russland überlegen ist, sowohl mit Blick auf die Waffen als auch auf die Zahl der Soldaten. Eine Vermutung ist, dass das da jetzt gerade so eine Art Ablenkungsmanöver ist, weil im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe auch weiter und da sieht's nicht so gut aus für die Ukraine.
Also davon will das Land vielleicht ablenken mit dem Angriff auf Russland. Kursk grenzt im Norden an die Ukraine. Andere Beobachter vermuten, dass das so eine Art PR-Schlag sein könnte. Also, dass die Ukraine quasi zeigen will, wir können auch angreifen und müssen uns nicht immer nur verteidigen.
Wenn wir die Gründe für den Angriff mal außen vor lassen, dann ist ja trotzdem die Frage, wie die Ukraine das geschafft hat. Nach Einschätzung eines Militärexperten waren da an der Grenze auf Russlands Seite ja vor allem viele Wehrpflichtige, die die Stellung gehalten haben und die seien weder gut genug aufgestellt, noch auch motiviert genug, um ihr Leben zu riskieren.
Und entscheidend ist, kann denn die Ukraine dieses Gebiet in Russland halten oder vielleicht sogar noch mehr erobern und um welchen Preis? Es ist wohl so, das sagen unsere Kollegen vor Ort, dass im Osten der Ukraine die ukrainischen Soldaten ziemlich erschöpft sind und eigentlich mal ausgetauscht werden müssten. Es kann aber sein, dass das gar nicht geht, weil sie eben dort in Russland gebraucht werden, um Kursk zu halten. Tja, und das könnte dann letztlich weitere Verluste im Osten der Ukraine mit sich bringen, also quasi den Ukrainern auf die Füße fallen.
Langfristig spielt auch wieder eine Rolle, dass Russland viel mehr Material hat. Der ukrainische Präsident Zelensky hat aber auch noch was Wichtiges gesagt. Die Russen, die bei dem Angriff gefangen genommen worden sind, die könnte man ja gegen Ukrainer tauschen, die in russischer Gefangenschaft sind. Und Russland müsse auch gezwungen werden, Frieden zu schließen, sagt Zelensky.
Wie das da an den Fronten im Krieg weitergeht, das fassen unsere Kollegen bei tagesschau.de und auch in der Tagesschau-App immer super zusammen. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt.
Na, habt ihr auch noch eine Webcam oder ein Headset zu Hause rumfliegen oder hört ihr uns vielleicht sogar aus dem Homeoffice zu? Viele mit Bürojob haben ja noch so Überbleibsel aus der Corona-Zeit, als viele von uns ja auch mal von zu Hause gearbeitet haben. Mittlerweile geht's ja aber wieder häufiger ins Büro. Haben wir zum Beispiel beim Softwarekonzern SAP gesehen, da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen.
Ich habe auch noch so technisches Equipment zu Hause, was ich aber, glaube ich, auch größtenteils gar nicht mehr nutze.
Kannst du aussortieren, ja.
Ist ja immer so eine Diskussion auch in den Dienstplänen. Wer hat wann seinen Homeoffice-Tag und warum darf der eine 2 Tage nach Hause und der andere nicht und so weiter. Es gibt eine neue Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW und die zeigt, Homeoffice bleibt wichtig. Und zwar nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für mittlere und kleine. Und viele Firmen wollen wenigstens einen Tag in der Woche auch dabei bleiben. Das ist für Angestellte wie diese Frau hier natürlich super praktisch.
Man ist flexibler, man hat nicht den Weg zur Arbeit hin und zurück. Man hat viel mehr Zeit, um Dinge zu Hause auch zu erledigen oder auch mit der Familie zu verbringen.
Alle Handwerker, Landwirte, Lkw-Fahrer oder Angestellte im Gesundheitswesen wie Pflegekräfte oder, die uns jetzt zuhören, die können über die Homeoffice-Diskussion ja wahrscheinlich nur schmunzeln. Es sind dann ja, muss man ja zugeben, eher schon andere Jobs, bei denen Homeoffice möglich ist. Uli und ich zum Beispiel, wir sitzen jetzt gerade im Podcast-Studio, aber sonst ist es in unserer Informationsbranche natürlich immerhin sind es da mehr als 80% der Unternehmen, die das anbieten. Das gilt dann für Marketingagenturen zum Beispiel und Steuerkanzleien. Im verarbeitenden Gewerbe bietet ungefähr die Hälfte der Unternehmen Homeoffice an.
Es soll ja eigentlich auch per Gesetz ein Recht auf Homeoffice geben. Zumindest steht das im Koalitionsvertrag der Ampel. Unsere Kollegen vom ARD-Hauptstadtstudio haben auch nochmal im Bundesarbeitsministerium nachgefragt, ob das denn noch kommt. Und die Antwort ist, man beobachte und prüfe das. Also da gab es keine klare Aussage.
Jetzt müssen wir aber natürlich nochmal zugespitzt darüber sprechen, ne? 4 Tage arbeiten und dann 1 Tag im Homeoffice schlafen. Das ist ja immer so ein
ungefähr,
Vorurteil.
Genau.
Aber das trifft überhaupt nicht zu. Auf die meisten jedenfalls nicht. Es gibt nämlich einige Studien dazu, dass wir am Schreibtisch zu Hause produktiver sind als im Büro. Heißt es von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Ja, wobei, aber ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Homeoffice man so in der Woche macht.
Ja, guter Einwand. Wenn man nämlich ausschließlich von zu Hause arbeitet, dann ist man wahrscheinlich auch weniger produktiv. Denn vielleicht aber ist so ein Hybridmodell aus Büro und zu Hause dann ja weiterhin ganz gut, so wie es viele Unternehmen ja auch planen.
Ja, und am Ende ist dieses Vorteil von weniger Arbeiten ja auch deshalb schwierig, weil welcher Arbeitgeber kann denn von sich behaupten, wirklich genau zu wissen, wie produktiv seine Angestellten sind, wenn man seine Angestellten nicht gerade überwacht?
Ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit Illusion zu glauben, nur weil die Kollegen da sind, kann ich irgendwie kontrollieren, was sie jeden Tag tun. Und ich glaube, von daher ist das genau das richtige Thema, wenn man da grundsätzlich Vertrauen hat und auch nicht sagt, es gibt vielleicht ein paar schwarze Schafe einzeln und darum baue ich jetzt irgendwie Zäune. Das ist nicht unsere Philosophie, weil im Grundsatz vertrauen wir unsere Kollegen und das ist ein Teil unserer Kultur.
Da haben wir Lars Bohlmann gehört, er ist Chef eines Möbelzulieferers aus dem Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja eine ewige Diskussion mit Homeoffice. Wir fragen uns, wie ist das bei euch? Könnt ihr im Homeoffice arbeiten und wenn ja, wie oft in der Woche?
Ja, und vor allem wird auch bei euch auf der Arbeit irgendwie darüber diskutiert. Schreibt uns doch gerne mal oder schickt uns eine Sprachnachricht. Wir würden uns freuen. Unsere Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung.
So, heute wird es auch nochmal richtig heiß in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung sogar ausgesprochen. Die gilt von München bis Hamburg und von Saarbrücken bis Dresden. Also von meinen 26 Grad heute Nacht um 20 nach 2 geht es steil weiter bergauf mit den Temperaturen und nicht mehr bergab. Ja, vielleicht bis zum Hitzegewitter, auch die könnten nämlich heute kommen.
Ja, ist die Frage, wie es bei dir heute noch klettern kann. Warten wir das mal ab.
Ich werde es dir morgen erzählen, wie heiß es geworden ist.
Ich bin schon sehr gespannt. Ja, Hitzewarnung, die gibt's ganz im Norden und teils auch im Osten nicht. Darunter fallen Städte wie Kiel, Schwerin, Berlin und Potsdam. Aber trotzdem sollten wir Hitzewarnungen natürlich ernst nehmen in den anderen Teilen, denn laut einer aktuellen Studie sind in Europa letztes Jahr mehr als 47.000 Menschen wegen Hitze gestorben. Das Gute ist ja aber, man kann sich auch schon dagegen wappnen. Uli, hast du denn da so Hitzetipps? Wie verhältst du dich da?
Boah, ja, gestern hat ganz gut funktioniert, da war es ja auch schon heiß. Tatsächlich alle Rollladen runter, Sonne draußen lassen und auch wenig bewegen und dann auch irgendwas mit kaltem Wasser. Also das hilft natürlich immer. Und mein Tipp für tropische Nächte, mit nassen Socken schlafen, das kühlt den ganzen Körper. Es funktioniert wirklich, habe ich heute Nacht auch gemacht.
Verrückt. Und wirst du aber nicht krank dabei oder wie?
Mal gucken. Noch nicht. Vielleicht bin ich morgen krank. Mal sehen.
Ich mache das auf jeden Fall so ähnlich wie du. Auch Vorhänge zu und viel Wasser trinken. Und vielleicht sogar heute mal ins Schwimmbad. Mache ich sonst eigentlich nicht, aber bei so über 30 Grad kann das mal passen.
Viel Spaß.
Dankeschön. Kommt gut durch diesen Hitzetag. Wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut.
Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.